Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und mir zuhören dürft. Wollt, noch schöner. Wir starten heute mit einer dreiteiligen Predigtreihe über Haushalterschaft. Mein Thema ist Haushalter über Gottes Gaben. Nächste Woche wird Frank de Moller predigen. Über das Gleichnis von den Talenten und die Woche danach am 21. Lukas Wehmeyer mit dem Thema Dein 500-Jahres-Plan, was sicherlich sehr, sehr spannend wird. Ich finde es fantastisch, wieder hier zu stehen und über Haushalterschaft zu reden. Einige von euch werden sich erinnern, letztes Jahr, so ziemlich zur gleichen Zeit, habe ich etwas über Finanzen gepredigt. Also ihr braucht keine Angst haben, es geht jetzt nur in einem ganz kleinen Teil. Ein Viertel der Predigt ist über Finanzen, das gehört halt mit dazu. Und ich werde auch nicht müde, immer wieder daran zu erinnern, dass wir das Geld in Gottes Reich investieren. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut und habe geschaut, Definition Haushalterschaft, und war völlig verwundert. Keinen Eintrag gefunden. Also ich muss wirklich sagen, das hat mich erstaunt, weil du findest bei Wikipedia für alles mögliche Informationen, aber für so etwas Wichtiges nicht. Und war dann froh, dass es noch ein Bibellexikon gibt. Weil da habe ich dann schon was gefunden. Also, was bedeutet Haushalterschaft? Es bedeutet, dass wir als Verwalter von Gottes Ressourcen gesehen werden. Es ist unsere Aufgabe, verantwortungsvoll mit Dingen umzugehen, die Gott uns anvertraut hat. In der Bibel wird betont, dass alles, was wir haben, Gottes Eigentum ist. Wir sollen es zu seiner Ehre und zum Wohl anderer einsetzen. Ich habe als Leitvers für diese Predigt den Vers aus 1. Petrus 4, Vers 10 genommen. Also, der Vers heißt, dienet einander, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als treue Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Ich lese ihn nochmal. Dienet einander, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als treue Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Ich möchte vier Punkte anschauen, die zeigen, wie wir Haushalter sein können. Über die Zeit, über die Begabung, über den Besitz und über die Gnade. Haushalterschaft über die Zeit. Wie gehen wir mit unserer Zeit um? Vor allem mit der Zeit, die Gott uns schenkt. Zeit ist ein Geschenk. Unser Leben ist ein Geschenk. Wir sind in diese Welt gekommen, weil Gott uns gerufen hat, aus dem Nichtsein ins Sein. Schon der erste Tag unseres Lebens ist ein Geschenk. Und das gilt für alle Tage, die noch kommen werden. Die Bibel erinnert uns immer wieder daran, Psalm 31, Vers 16 sagt, meine Zeit liegt in deinen Händen. Unsere Zeit ist nicht wirklich unser Eigentum, sondern ein Geschenk Gottes. Und im Durchschnitt leben wir in Deutschland circa 79 Jahre. Das sind 30.000 Tage oder rund 700.000 Stunden. Davon verbringen wir die meiste Zeit mit Schlafen. Einige ein bisschen mehr, andere ein bisschen weniger, aber rund 24 Jahre oder 210.000 Stunden. Bleiben noch 55 Jahre, die wir füllen können. Und wenn ich mir anschaue, was als zweites steht, was am meisten Zeit in Anspruch nimmt, war ich ziemlich erstaunt, weil ich bin davon ausgegangen, auf dem zweiten Platz steht Arbeit. weit gefehlt. Arbeit ist auf den dritten Platz. Etwa 9 Jahre unseres Lebens verbringen wir mit Arbeit. Das bei einem sehr wahrscheinlich mehr, bei anderen weniger, aber durchschnittlich 9 Jahre. Auf Platz 2 steht Computer, Fernsehen, soziale Medien mit mehr als 12 Jahren. Da verbringen wir unsere Zeit. Und dann noch 7 Jahre mit Essen und Kochen zubereiten. Und für Sport brauchen wir auch noch mal 1,5 Jahre, so ungefähr. Und dann gibt's noch ganz, ganz viele andere Sachen, die dort aufgereiht werden, wie viel Zeit wir im Auto verbringen, im Stau und so weiter. Aber das ist gar nicht wichtig. Was dabei auffällt, über Gebet, Lob und Dank wird überhaupt nichts berichtet. Sehr wahrscheinlich, weil es keine christliche Statistik ist. Die Frage ist, wie viel Zeit geben wir Gott von unseren 79 Jahren? Wenn ich ehrlich bin, habe ich in meinem Leben schon viel Zeit verschwendet. Ich bin 66 und wenn ich rechne, habe ich mehr als 500.000 Stunden verbraucht. Das heißt, ganz ehrlich, das meiste ist vorbei. Jetzt muss man mal sehen, wie viel Zeit mir noch bleibt und was ich damit tun werde. Die Bibel fordert uns auf, unsere Zeit vom Ende her zu sehen. Im Psalm 90, Vers 12 steht, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Was mache ich heute mit meiner Zeit für Gott und den Nächsten? In Lukas 12 steht die Geschichte vom reichen Kornbauer. Wenn wir das wirtschaftlich betrachten, hat er alles richtig gemacht. Er hat volle Lagerhäuser. Aber für Gott hat er überhaupt keine Zeit gehabt. Gott nennt so ein Verhalten furchtbar. Er sagt, du Narr, du hast das Wesentliche überhaupt nicht gesehen. Dass alles von mir kommt. Die Bibel zeigt, dass wir unsere Zeit für Gott und den Nächsten einsetzen sollen und nicht nur für uns selbst und für unser Wohlergehen. Das Beispiel vom barmherzigen Samariter ist hier wichtig. Der Priester und der Levit haben keine Zeit, sie gehen an ihm vorbei. Der Pharisäer unterbricht seine Reise. Nimmt sich Zeit, nimmt sein Geld, um dem Verletzten zu helfen. Und das ist die Art und Weise, wie wir Haushalterschaft über die Zeit leben sollen. Wir sollen unsere Zeit also für Gott und andere verwenden, nicht nur eigennützig. Ja, und wir dürfen Dinge genießen, wir dürfen Urlaub machen, wir dürfen schöne Dinge genießen. Aber wir sollen uns immer fragen, was passiert, wenn Gott eines Tages unsere Haushaltsrechnung prüft? Was hast du mit deiner Zeit gemacht? Das zweite ist die Haushalterschaft über die Begabung. Wie gehen wir mit unseren Talenten und Fähigkeiten um? Was machen wir mit unserem Intellekt? Manchen Menschen hat Gott eine besondere Begabung gegeben. Zum Beispiel Salomon, er benutzte sein Wissen, um Gottes Reich wirklich voranzubringen. Andere haben handwerkliches Geschick. Die Bibel spricht davon, im zweiten Buch Mose werden die Handwerker Bezalel und Oholiab erwähnt. Sie sind sehr begabt im Handwerk und Gott hat ihnen Weisheit dafür gegeben. Sie setzen ihre Fähigkeit ein, um die Stiftshütte zu bauen und tun das nicht, um teure Möbelstücke herzustellen und sie zu verkaufen, sondern um Gottes Reich zu dienen. Es gibt Menschen, die gut reden können und andere weniger. Mose zum Beispiel, er ist kein großer Redner, bekommt aber von Gott den Auftrag, dem Pharao, dem damals mächtigsten Mann der Welt, zu sagen, dass er sein Volk Israel ziehen lassen soll. Und Mose geht zu Gott und sagt, nein, ich kann nicht reden, ich kann das nicht. Und er muss 3-mal zu ihm gehen. Und dann sagt Gott, ich schicke dir deinen Bruder Aaron, weil der kann gut reden. Und Aaron bringt seine Gabe ein. Er ist quasi der Mund von Mose, der die Botschaft von Gott übermittelt. Gott hat uns unterschiedliche Begabungen geschenkt. Das Intellektuelle, das Handwerkliche, das Reden, Singen, Kochen, Backen und vor allem das Beten. All diese Gaben, die wir, sollen wir Gott wieder zurückgeben. Wenn wir Teil der Gemeinde sind und zum Leib Christi gehören, dann ist es unsere Aufgabe, mit dem, was wir haben, mitzuwirken. Aber manchmal ist es so, dass Menschen zwar Glieder am Leib Christi sind, aber ihre Funktion kaum noch wahrnehmen. Sie kommen vielleicht sonntags in den Gottesdienst, aber während der Woche sind sie kaum noch aktiv. Sie nutzen ihre Gabe nur noch für sich selbst. Ich will das klarstellen. Ich spreche hier nicht nur zu euch. Ich spreche vor allen Dingen zu mir selbst. Gott hat mir Gaben gegeben und ich versuche, sie in die Gemeinde einzubringen. Aber manchmal bin ich da auch sehr egoistisch und nutze sie nur für mich. Und ein weiterer Aspekt ist, was nehmen wir denn auf in uns? Die Bibel sagt, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Alles, was wir haben, unser Verstand, unsere Fähigkeiten, unser Geschick kommt von Gott. Er hat es uns anvertraut, damit wir es in seinem Reich einsetzen. Im Alten Testament gab es den Tempel und den hohen Priester. Seine Aufgabe war es, dafür zu sorgen, dass im Tempel alles nach Gottes Gesetz lief, dass alles zur Ehre Gottes geschah, die Gebäude in Ordnung waren und niemand Unreines in den Tempel kam. Wenn wir lesen, dass unser Körper ein Tempel für den Herrn ist, dann bedeutet das, wir sollen so mit unserem Leib umgehen wie der hohe Priester im Alten Bund. Läuft in unserem Leben alles nach Gottes Gesetz? Oder setzen wir unsere Gaben nur für unsere eigene Ehre ein? Unser Körper gehört Gott. Er ist sein Eigentum. Das ist Haushalterschaft. Wir sind verantwortlich für das, was Gott uns anvertraut hat. Es ist nicht unsere eigene Entscheidung, ob wir schädliche Dinge konsumieren, ob wir Stunden vorm PC verbringen. Stellt euch vor, eure Mutter, Frau, Freundin würde hinter euch stehen, während ihr am PC seid. Würdet ihr das wirklich wollen, dass sie alles sieht, was ihr dort macht? Also, es geht darum, was nehmen wir auf? Und die Medien sind dort sehr verlockend und führen uns immer auf Wege, die sehr gefährlich werden können. Eines Tages wird Gott Rechenschaft von uns fordern. Was hast du mit deinen Gaben gemacht, die ich dir gegeben habe? Jetzt kommt mein Lieblingsthema. Drittens, Haushalten über den Besitz. Psalm 24 sagt, die Erde ist des Herrn und was darin ist. Das bedeutet, nicht nur wir gehören Gott, sondern auch alles, was wir materiell besitzen. Dein Konto, dein Auto, dein Haus, alles gehört Gott. Es ist dir nur anvertraut, damit du verantwortungsvoll damit umgehst. In Johannes 1 heißt es, Jesus kam in sein Eigentum, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Es ist alles seins. Wir sind in die Haushalterschaft gestellt, das heißt, wir dürfen über das Materielle verfügen. Aber Gott ruft uns dazu auf, dass wir alles vor allem zu seiner Ehre verwenden. Ich habe eine schöne Geschichte im Alten Testament gefunden. 1. Chronik 29. Da geht es darum, dass David am Ende seiner Regierungszeit feststellt, dass Gott ihm sagt, nee, den Tempel wirst du nicht bauen. Das macht dein Sohn Salomo. Und ich glaube, David fand das nicht so toll, weil er wollte das sehr, sehr gerne machen. Aber er hat entschieden, trotzdem die Finanzierung sicherzustellen für den Tempelbau. Und er hat alles ganz genau notiert. Das könnt ihr gerne nachlesen. Er sagt, ich habe viel gegeben, 3000 Zentner Gold, 7000 Zentner Silber. Und er hat die Ältesten aufgefordert, ihm gleich zu tun. Und er hat die Häupter Israels aufgefordert, ebenfalls zu geben. Und sie brachten noch viel, viel mehr. 5000 Zentner Gold, 10.000 Zentner Silber, 18.000 Zentner Kupfer und 100.000 Zentner Eisen. David beschreibt das alles und es klingt fast wie Hochmut, fast schon wie Prahlerei. Aber dann beginnt er ein Loblied zu singen. Und ich werde es euch nicht vorsingen, weil das will ich euch nicht antun. Er sagt, was bin ich, was ist mein Volk, dass wir so freiwillig geben konnten. Alles kommt von dir und von deiner Hand haben wir es dir gegeben. Es ist alles deins und das ist eine starke Erkenntnis. David wusste, dass alles, was er hat, von Gott kam. Er hat es großzügig für Gottes Reich eingesetzt. Er hat damit ein Zeugnis abgelegt, dass er ein guter Haushalter über Gottes Gaben war. Und weil er so großzügig war, hat Gott ihm noch mehr gegeben. Er war einer der reichsten Männer der damaligen Zeit. Das ist die Grundlage für Haushalten mit dem Besitz. Wir wissen, dass alles, was wir haben, von Gott ist. Manchmal denken wir, wenn wir den Zehnten geben, leisten wir etwas Besonderes. Aber die eigentliche Wahrheit ist, von allem, was uns Gott gibt, behalten wir 90%. Der Zehnte ist eine super Orientierungshilfe. Aber er kann auch dazu führen, dass wir denken, ich habe meinen Zehnten gegeben, jetzt ist alles in Ordnung. Davor möchte ich warnen. Im Neuen Testament wird der reiche Jüngling nicht aufgefordert, 10% seines Vermögens zu geben. Das hätte er wahrscheinlich so locker bezahlt. Keine Frage. Jesus fordert ihn auf, alles zu geben. Hananias und Sapphira geben mehr als den Zehnten, aber sie behalten etwas zurück. Das ist nicht in Ordnung, weil sie ihr Geld als Sicherheit ansehen, und nicht Gott, von dem alles kommt. Sie setzen ihr Geld anstelle von Gott. Es ist wichtig, dass wir nicht denken, mit den Zehnten sei alles erledigt. Die Bibel sagt, Gott liebt einen fröhlichen Geber. Frag Gott, was du geben sollst. Er wird dir das richtige Maß schon zeigen. Wenn du mit deinen Gaben etwas erkaufen willst oder es nur machst, weil du meinst, es gehört so, dann lass es lieber. Bete darüber und bitte Gott, dir zu zeigen, wie du richtig mit deinem Besitz umgehst. Jesus beobachtet die Menschen im Tempel. Er schaut, wie sie mit Geld umgehen. Also er schaut, was sie in den Opferkasten geben. Da kommt eine arme Witwe und legt nur 2 Schäflein rein. Das ist für die damalige Zeit ganz, ganz wenig gewesen. Aber Jesus lobt sie, weil sie aus freiem Herzen von dem Wenigen gegeben hat und ihr ganzes Vertrauen auf Gott setzt. Für Jesus ist das viel wertvoller als große Summen, die nur aus Pflichtgefühl gegeben werden. Wichtig ist, dass wir uns fragen, wie gehe ich mit meinem Besitz um? Ist uns tief im Herzen bewusst, dass alles, was wir haben, von Gott gegeben ist? Oder denken wir manchmal, wie der reiche Kornbauer, dass Besitz und Geld unser Leben retten kann? Es ist gut, immer wieder darüber nachzudenken, wie wir mit unserem Besitz umgehen. Denn letztlich sollen wir uns bewusst sein, alles gehört Gott und wir sind nur Verwalter. Das hilft uns, großzügig, dankbar und verantwortungsvoll zu sein. Ein viertes und letztes Thema, Haushalterschaft über die Gnade. sehr wahrscheinlich das Wichtigste. Die ersten drei Punkte, die ich angesprochen habe, Zeit, Begabung und Besitz, sind Gaben der Schöpfung. Aber die Gnade ist die Gabe der Erlösung. Als Christen haben wir die Gnadengabe der Erlösung durch Jesus Christus. Das ist das Wichtigste überhaupt. Wer verstanden hat, was in Christus passiert ist, es angenommen hat und daran glaubt, hat ewiges Leben. Damit unterscheiden wir uns grundsätzlich von der Welt. Sie haben diese Gnadengabe nicht und sind verloren. Nur die, die Jesus Christus angenommen haben, die durch sein Blut von ihrer Schuld gereinigt wurden, haben ewiges Leben. Menschen müssen unter das Kreuz kommen und ihre Schuld bekennen und ihr Leben Jesus anvertrauen. Sonst sind sie verloren. Wir wissen das, weil wir diesen Schritt gemacht haben und sind gerettet. Die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Gnadengabe um? Wir sind nicht nur da, um in der Gemeinde uns zu freuen und zu sagen, ha, Hauptsache wir haben es geschafft. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Deshalb hat er uns zu Missionaren gemacht. Er sagt, geht in alle Welt, macht alle Völker zu meinen Jüngern, erzählt ihnen, was ich getan habe, tauft sie in meinem Namen. Das ist der Auftrag. Das ist unser Auftrag. Ich habe ein tolles bildliches Beispiel gefunden, um das Ganze mal so ein bisschen zu erklären. Mit der Gnadengabe des Evangeliums ist es ein bisschen so wie mit einem Impfstoff gegen eine tödliche Krankheit. Stellt euch vor, es käme ein Virus und jeder, der ihn bekommt, stirbt. Aber es gäbe einen Impfstoff, der 100%igen Schutz bietet. Und wir würden diesen Impfstoff haben. Wir nehmen ihn, impfen uns und wir würden auch noch einige Leute, Freunde und Bekannte, würden wir auch noch impfen. Und dann würden wir sagen, naja, der Rest soll halt schauen, wie sie klarkommen. Das würden wir sicherlich nicht tun. Das wäre unmenschlich. Wir würden sehen, dass wir diesen Impfstoff verteilen, dass möglichst viele Menschen geimpft werden, gerettet werden und am Leben bleiben. Dieses Bild zeigt, was durch Jesus Christus passiert ist. Wir sind bedroht durch eine tödliche Seuche. Die Sünde. Der Sündelohn ist der ewige Tod. 100%ige Verdammnis. Aber es gibt eine Rettung. Das Blut Jesu, das für uns vergossen wurde. Es ist unsere Aufgabe, diese Rettung weiterzugeben. Wie gehen wir mit der Gnade um, die in uns ist und die wir an andere weitergeben sollen? Hast du in den letzten 6 Monaten mit jemandem gesprochen, der Jesus nicht kennt, der ihn braucht, um ewiges Leben zu bekommen? Ja oder nein? Wie ist deine Haushalterschaft mit der Gnade Jesu? Lebst du missionarisch? Machst es dir zur Aufgabe oder hast du es vielleicht noch nicht so gemacht? Gott wird eines Tages sich nicht mit dir darüber unterhalten, wie schön dein Garten war oder wie toll du dein Haus eingerichtet hast. Er wird fragen, warum bist du nicht zu dem Menschen gegangen, von dem du wusstest, dass er Jesus braucht? Du wusstest, dass er nicht bei mir ist. Ich habe dir die Gnade der Rettung gegeben. Warum hast du ihm nichts davon erzählt? Wie sieht's aus bei dir mit deiner Haushalterschaft über die Gnadengabe der Rettung? Über die 4 Punkte der Haushalterschaft habe ich mit euch nachgedacht. Zeit, Begabung, Besitz und Gnade. Mir ist bewusst, dass das eine ziemlich fordernde Predigt ist. Ich habe mich selbst diesen Anforderungen gestellt und muss ehrlich sagen, ich habe an vielen Stellen versagt. Bei meiner Zeit, die ich oft vergeudet habe, bei meiner Begabung, die ich oft egoistisch eingesetzt habe, bei meinem Besitz, wo ich immer wieder mir sagen muss, okay, das ist alles von Gott. Und weil ich bestimmt alles, aber nicht missionarisch unterwegs bin. Das musste ich für mich persönlich feststellen, über meine Haushaltung vor Gott. Das Gute ist, einer ist für mich gestorben am Kreuz von Golgatha, Jesus Christus. Ich bin traurig über all mein Versagen in diesen vier Punkten. Aber ich konnte alles unter das Kreuz bringen. Ich konnte sagen, Herr, ich bin alles, aber kein treuer, guter Knecht. Ich habe versagt. Ich habe Gott gebeten, mir einen Geist zu geben, damit ich in meiner verbleibenden Zeit ein besserer Haushalter werde. Und ich weiß, dass ich das nicht aus mir kann. Das muss er in mir tun. Und zum Ende der Predigt möchte ich euch Folgendes mitgeben. Wenn ihr wie ich versagt habt, ist das nicht weiter schlimm. Geht unter das Kreuz, bittet Jesus um Vergebung. Und wichtig, werdet vom Hörer zum Täter des Wortes. Amen.